Wisst ihr, dass er nur zu 6,5% in Sachsen gehört, die sonntags in den Gottesdienst gehen? In Sachsen gehen 6,5% der Einwohner sonntags zum Gottesdienst. Und da ist Sachsen das Bundesland mit den meisten noch. Es geht runter bis 3,5%. Und wo ich heute Morgen hierher gefahren bin, habe ich mir auch gedacht, welche gehen wandern, welche haben dort in den Garten geschurrt schon frühzeitig. Und wenn man hier reinschaut, es ist eigentlich eine Katastrophe in Deutschland, oder? Wenn man das so sieht, wo die Menschen hingehen, mit was sich die Menschen beschäftigen. Es ist eigentlich eine Katastrophe. Was ist denn wichtig im Leben heutzutage? Was ist wichtig in unserem Leben? Vor 3-4 Jahren war in Laudermoor nachts ein riesengroßer Brand. Da hat ein paar hundert Meter von unserem Haus weg, hat da von der Stadt eine Wirtschaftsscheune gebrannt und das war so hell. Das ist Feuer, also ich habe noch nie so ein Feuer gesehen. Ich bin dann nachts raus, was ich eigentlich nicht mache, weil das war in der Richtung von unserer Gemeinde. Ich hatte schon Angst, dass unsere Gemeinde auch irgendwie brennt und laufe dort los. Also ich habe dort Flammen gesehen, die habe ich mein Leben noch nicht gesehen. Das war riesengroß. Und den nächsten Tag bin ich mit dem Sohnemann dorthin, haben wir uns das mal angeschaut und das ist wirklich nur auf der einen Straßenhälfte, diese verbrannte Scheune, auf der anderen Straßenhälfte waren die Häuser, die dort. Da war einer im Garten, die Häuser sahen übelst aus. Da hingen so die Plastikjalousien, so wie geschmolzener Käse, so runter. Und da mit dem einen Mann kam ich ins Gespräch und er sagte mir, gestern Nacht hat die Feuerwehr dann geklopft und hat gesagt, packen Sie das Wichtigste zusammen und verlassen Sie Ihr Haus. Und dann schaut er mich so an, was ist denn das Wichtigste? Was packe ich denn zusammen? Was ist denn das Wichtigste im Leben, was ich mitnehmen muss? Das Wichtigste im Leben, was ich haben muss. Ein Witzbold hat mal geschrieben, Gott erhalte mir die Gesundheit und die Arbeitskraft meiner Frau. Das wäre das Wichtigste im Leben. Gesundheit ist wichtig. Ne? Wenn man sich gratuliert, das erste ist immer Gesundheit. Ist wichtig, ohne Frage. Gutes Einkommen ist wichtig. Eine glückliche Familie ist Gold wert. Freunde, die einen Wertschätzung gegenüberbringen. Alles wichtig. Aber ist es so wichtig, dass wir das brauchen? Ja, ne? Bayern München oder Dortmund gewinnt, ist für manche sehr, sehr wichtig. Ich bin eher auf Bayern. Jesus sagt in der Bibel, denn was nützt es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben einbüßt? Komischer Spruch, sein Leben einbüßt. Und ich möchte heute Textlesung, es ist eine Geschichte, die kennen wir alle, eine wunderschöne Geschichte. Textlesung Lukas 5, ab Vers 17 bis Vers 26. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie versuchten, in das Haus hineinzukommen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt einer Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, »Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben.« Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. »Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerung ausspricht?« fragten sie sich. »Niemand kann Sünde vergeben außer Gott.« Jesus wusste, was sie dachten. »Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?« fragte er sie. »Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder? Steh auf und geh umher.« Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu den Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und gehe nach Hause. Sofort stand dieser Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen hatte und ging Gott lobend und preisend nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott voll Ehrfurcht, sagten sie, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Schöne Geschichte. Das ist so meistens so Stoff für Sonntagsschulgeschichten. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Und ich möchte die Geschichte mal aufsplitten in drei Parteien, sage ich mal. Die erste Partei, das sind diese jungen Männer, die diesen Gelähmten dort zu diesem Haus tragen. Es gibt keine Namen, es gibt keine genaue Bezeichnung, da steht nur junge Männer oder ein paar Männer. Die Frage ist, was hat diese Männer angetrieben, diesen Gelähmten dorthin zu tragen? Und dieses Gedränge, das ist ja auch schwer. Ich weiß nicht, wer schon mal früher bei der Armee war oder beim Zivilschutz, da hat wirklich mal einen auf der Trage getragen. Es ist unhandlich, es ist schwer. Ne? Und dann diese Menschen dort im Haus, stellt euch mal vor, geht mal von eurem Raumhaus, ihr ist voll Haus. Ja? Und draußen versuchen welche reinzukommen mit einer Trage. Ja? Und dann gibt es ja auch, soll es ja auch geben, Leute in Gemeinden, die sich schnell über einiges aufregen. Ich habe schon erlebt, ich habe schon Gemeindeglieder fluchen hören, Sonntagvormittag, weil ihr Stuhl besetzt war, auf den sie immer Sonntag sitzen. Ich habe schon Gemeindeglieder erlebt, die rumgeschimpft haben, wenn irgendwo was anders ist im Gottesdienst, als es sein sollte. Gedränge ohne Ende und Krach und die Kinder stören und kennt ihr doch, ne? Es gibt doch so, geht dann ja manchmal selber so, ne? Dass man sich aufregt, Mensch, ich will das heute genießen. Jetzt stellt euch mal vor, hier ist voll Haus und draußen auf der Straße versuchen dort welche reinzutragen. Warum machen die das? Warum machen die das? Ich war heute früher her und habe gedacht, Herr, warum mache ich das? Warum tue ich mir das an, setze mich Sonntag früh ins Auto und fahre hierher? Warum mache ich das? Warum sitzt ihr hier? Warum machen wir das? Warum tun wir uns das an in unseren Gemeinden? Immer weniger sind da. Unser Land will von Gott eigentlich gar nichts mehr wissen. Warum machen wir das? Warum sitzen wir hier? Warum glauben wir noch? Warum? Stellt euch mal die Frage, warum glaubst du noch? Warum machen wir es nicht wie die Welt? Und ach, hör doch auf, das ist doch von gestern. Gibt es so einen schönen Spruch, ne? Die meisten Menschen gehen nur viermal in die Kirche und zweimal davon werden sie getragen. Ja? Als Kind zur Taufe werden sie getragen. Dann gibt es Konfirmation und Hochzeit. Da können sie selber laufen und dann gibt es die Beerdigung. Da werden sie nochmal getragen. Warum machen wir das? Das ist vielleicht gar nicht so leicht, diese Frage zu beantworten. Warum machst du das? 6,5% der Sachsen gehen in die Kirche. Jetzt fangen wir mal an. Diese 6,5%, was ist eure Gesinnung? Wir hatten letzte Woche Konfirmation in der großen lutherischen Kirche. Was ist eure Gesinnung? Warum seid ihr hier? Es war ein schönes Lobpreislied und ich saß mit meiner Frau und meinem Sohn und meinem Oma auf der Empore und das ist ein Lied, wo bei unserer Gemeinde geklatscht wird. Und wir haben geklatscht und wir waren die Einzigen, die geklatscht haben oben auf der Empore. Oh, wir ernteten auch komische Blicke. Warum machen wir das? Warum schleppen die den dorthin? Hätten doch gehen können, komm. Das ist, vielleicht wünscht man Jesus mal irgendwo anders, wir lassen es heute. Dann steigen die aufs Dach. Wir lesen solche Geschichten immer schnell daher, ne? Aber lasst euch mal, wenn es hier kracht, ne? Und auf einmal bricht es hier oben durch, staubig der Raum. Ne? Und wir haben mal so richtig Putzstaub vom Putz abhacken, dieser Staub ist ekelhaft. Da geht überall hinter der Nase, im Hals. Die Aufregung in der Gemeinde, was ist denn hier los? Wer soll denn das bezahlen? Unsere Gemeindekasse ist eh klamm. Das Meckern der Leute, und da wird bestimmt Gemecker gewesen sein, reißen die einfach ein Loch ins Dach. Warum machen die das? Weil sie genau gewusst haben, wenn wir das machen, kriegt unser Freund Hilfe. Du machst doch sowas nur, wenn du mit allem, was du hast, da nicht zweifelst, sondern glaubst, dass da was geschehen kann. Ich reiß doch nicht ein Loch in die Decke oder setze mich Sonntag in den Gottesdienst, wenn ich nicht glauben hätte in meinem Herzen, dass dieser Gott existiert, oder? Oder setzt ihr euch ja her aus dummen Dudeldei? Könnte man doch viel entspannter ein Sonntagessen anrichten, oder? Man könnte ein bisschen ausschlafen, schön Frühstück machen, dann chillen wir mal ein bisschen rein. Die Frau hantiert in der Küche, man könnte ein bisschen im Garten noch was machen, ein bisschen schnippeln oder was weiß ich. Und dann gehen wir ganz entspannt ans Mittagessen. Nehmen wir jetzt in den Gottesdienst. Weil wir glauben, dass dieser Jesus existiert. Oder? Ich mache das, habe ich jetzt auch zum Schluss gekommen, weil ich felsenfester Meinung bin, dass dieses Evangelium das einzig Wahre ist, was auf dieser Welt Bestand hat. Und wenn wir unser Land anschauen, müssen wir eigentlich sicher sein, das stimmt. Weil Jesus war noch nie beliebt. Diese Lehrer von Jesus waren noch nie, dass es Kontinente umschmeißt. Dass Tausende strömen und folgen. Es war immer im Kleinen. Vor vielen Jahren, da haben wir mal gehofft, ne, Erweckung in Deutschland. Ich war in Berlin ein paar Mal und bin da bitte rumgezogen. Erweckung in Deutschland. Das ist ja immer leiser geworden in Deutschland. Es ruft ja fast keiner mehr Erweckung in Deutschland. Ich las letzte Woche einer christlichen Zeitung, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, sind wir in der Zeit, wo die Bibel schreibt, es wird sein wie zu Noahs Zeiten. Wenn Jesus wiederkommt, es wird sein wie zu Noahs Zeiten. Sind wir in der Zeit, schreibt diese Zeitung, die haben dort wirklich Fakten gebracht, wo es einen friert. Alleine die sexuelle Abartigkeit in unserer Gesellschaft. Ich war erschrocken über die Zahl, dass über die Hälfte der christlichen Männer Probleme haben mit Internetpornografie. Stellt euch das mal vor. Im Verborgenen, was da für Sünden Last auf Menschen liegen. Wir werden aber erleben, dass dieser Herr wiederkommt. Wir werden aber, glaube ich, nicht erleben, dass hier das ganze Land jubelt. Denn es steht geschrieben, fürchte nicht, du kleine Herde. Unsere Gemeinden werden voll werden, da bin ich davon überzeugt. Aber ob wir das in dieser Zeit haben wie jetzt oder ob wir als Christen dann auch verfolgt werden oder unterdrückt werden, das liegt bei Gott. Aber wichtig ist doch, dass ich glaube, wie diese Männer. Ich glaube felsenfest. Deshalb lasse ich diesen Gelähmten runter. Deshalb bringe ich den dorthin. Ich glaube felsenfest. Deshalb sitzt du doch heute Morgen hier. Ich glaube. Ich glaube. Damals galt ja Jesus mehr als Rabbi. Meister haben sie viele angesprochen. Ne? Und trotzdem haben sie geglaubt, dass er das kann. Dass er diesen Gelähmten gesund machen kann. Und da komme ich schon zur zweiten Gruppe. Pharisäer. Jetzt möchte ich mal eure Gedanken sehen, was ihr euch unter einem Pharisäer vorstellt. Da hat man doch automatisch so ein Bild. Pharisäer. Wenn unsere Welt nichts mehr weiß, aber was ein Pharisäer ist, das wissen sie. Pharisäer, generell scheinheilig. Für einen Pharisäer gibt es nur ein Wort, scheinheilig. Es gibt ja sogar ein Getränk, Pharisäer. Kaffee mit Rum und einer schönen Sahnehaube obendrauf. Ne? Das ist lecker, süß, aber das Ding hat es in sich. Pharisäer. Wir lesen oft in der Bibel von Pharisäern, ne? Die haben die Küchenkräuter geteilt, zehnten Teil des Herrn. Das, ne? Sie haben sich bei Jesus beschwert, als die Jünger mal Ähren austreten am Sabbat und haben die Körner gegessen. Ne? So ein richtiger Pharisäer, was habe ich denn mit Pharisäer zu tun? Ich sag euch, das sind auch manchmal ganz schöne Pharisäer. Manchmal im Gedanken, ich gehe in die Kirche, ne? Ich bin zu diesen 6,5%, die in die Kirche gehen. Also Herr, du kannst schon froh sein, dass ich hier bin. Ne? Ansonsten wäre nämlich hier finster. Ich bin schon ein bisschen besser, wie ich hier drüben. Ne? Wenn ich da die Kinder so angucke, ne? Da ist doch irgendwas faul in der Familie. Ne? Da wären doch die Kinder nicht so. Das sind solche Gedanken, die sich einschleichen. Also ich bin ein einziger Christ auf meiner Straße, ich bin schon gut. Oh, zum Pharisäer fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel. Es gibt auch so Gedanken, dass man denkt, ach, eigentlich, wenn ich mein Leben anschaue, Jesus, ist eigentlich gut. Ne? Ich bin kein Mörder, ich gehe nicht fremd. Ne? Eigentlich musst du zufrieden sein mit mir, Jesus. Nee, das ist so nett. Das ist so nett. Für jedes Wort steht in der Bibel, für jedes Wort und jeden Gedanken müssen wir mal Rechenschaft ablegen. Oh, lala. Manchmal unbewusst kommen einen Gedanken, ne, dass man denkt, holla, bin ich das jetzt gewesen? Ich habe mich erst diese Woche wieder mit einer Schwester unterhalten und da kam so richtig der Frust raus. Das war richtig schlimm. Weil es was in uns macht, wenn ich ein Defizit habe, wenn es etwas in uns macht, wenn ich leide, auch wenn es keiner sieht. Manchmal sind das Leiden, die versteckt sind, wie so ein Eiterherd. Und das arbeitet und das wirkt in mir und das macht und das macht. Und irgendwann platzt es raus. Irgendwann kannst du es nicht mehr für dich behalten. Dieser Frust. Warum denn immer bei mir? Das hörte ich diese Woche wirklich. Warum geht mir es denn nicht mal gut? Alle anderen und ich. Und dann wurde aufgezählt, das und das und das und das. Und einmal soll es mir doch gut gehen. Bin ich denn so ein schlechter Christ? Ich mach das und das und das und das. Nicht wie die anderen, die Süßmittel ins Hinterteil geblasen kriegen. Dieser Satz ist wirklich gefallen. Ich nehme das den Menschen nicht übel, weil unser Leben kann uns wirklich knechten. Unser Leben kann uns wirklich manchmal eine Last sein. Und dann ist unser Feind immer da, der uns dann Bilder vor Augen führt. Guck mal hinüber. Ne? Ist das nicht eine Traumfamilie? Ne? Immer gesund, da verdient richtig gut Geld. Die Kinder gehen aufs Gymnasium und studieren. Ist das nicht eine super Familie? Guck mal dein Elend an. Da ist doch immer auf dem Plan, oder? Was, du bist schon wieder krank? Irgendwas machst du doch verkehrt. Wir sind immer gesund. Ihr, euer Block, hier drüben der Block, immer gesund. Was macht ihr verkehrt? Und das wirkt und das atmet. Und dann bist du ganz schnell ein Pharisäer. Dass du sagst, Mensch, was ist denn los? Habe aber auch schon erlebt, dass gestandene Christen dastehen und sagen, also mit mir nicht. Jonas, bei mir nicht. Du hast den und den Satz gepredigt, also nee. Kann ich so nicht gelten lassen. Denke ich manchmal, Freunde, was ist ein Pharisäer? Was stört denn diese Pharisäer am meisten? Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist doch ein Satz, der den doch richtig in die Ohren gebrannt haben muss. Was ist denn da so schlimm an diesem Satz? Der Satz ist schlimm. Einfach mal daher gesagt, deine Sünden sind dir vergeben von Jesus. Punkt. Nicht du musst und du musst und du musst. Dreimal Ave Maria beten, du musst einlegen, du musst das. Der Inder schrubben sich im Ganges. Der Moslem rennt einmal im Jahr nach Mekka. Du musst, ihr müsst, wir müssen nicht. Ich muss zu Jesus gehen und sagen, Herr, sieh's an, hier, das bin ich. Vergib mir meine Schuld. Deine Sünden sind dir vergeben. So einfach. Mensch, das kann doch nicht sein, so einfach, wenn ihr wisst, was ich auf dem Kerbholz habe, so einfach. Und sie brachten eine zu Jesus, eine Ehebrecherin, ne? Und dort war ein Theater auf dem Platz und alle haben diese Frau dort groß und die ist fremdgegangen und die hatten schon die Steine in der Hand. Und Jesus sagt zu ihr, zu denen, wer von euch ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Und was sagt er zu der Frau? Also, meine Liebe, du musst erstmal eine Eheberatung machen. Dann machst du schön Bußgebet. Dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Nee, er sagt einen Satz. Geh nach Hause und sündige nicht mehr. Das ist Jesus. Das ist der Sohn Gottes. Ist das nicht wunderbar? Du brauchst dich für deine Sünden nicht zu schämen. Geh zu Jesus und er sagt, die Sünden sind dir vergeben. Und das ist das, was die Pharisäer aufregt. Das ist das, was auch heute alle aufregt. Dass dieser Jesus das macht. Das ist das, was die Menschheit heute wieder aufregt an diesem Jesus. Noch mehr, wie es vorher vielleicht war. Warum werden denn so viele Christen momentan verfolgt? Warum stört denn das die Länder? Eigentlich sind doch die Christen die, die im Land richtig gut tun. Wir sollen nicht stehlen, wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht töten. Na, eigentlich kann man sich doch reißen um solche Menschen. Aber das stört. Wir haben so ein Großraumbüro, das ist wirklich so gefächert, alt und jung. Und da ist diese Woche eine Hochzeit gewesen. Ein junger Mann hat geheiratet. Und es war eigentlich kein Polterabend angesetzt. Dann hat er es dann doch gemacht. Und dann hätte ich am Freitag mal das Büro erleben sollen. Was war denn das für ein Polterabend? Es gab kein Alkohol. Außer mal ein bisschen Bier. Jetzt ziehen die erst zusammen. Die heiraten und dann ziehen die erst zusammen. Und da waren meine Ohren schon, holla, das klingt doch haarscharf in meine Richtung. Und dann kam das raus. Ich habe das rausgehört zur landeskirchlichen Gemeinschaft. Und damit kam aber die Welt nicht da. Ein Polterabend ohne Alkoholexzess, das kann doch gar nicht sein. Jetzt zusammenzuziehen, jetzt erst noch heiraten, das geht doch nie gut. Und da haben sie sich drüber aufgeregt. Ich musste mich wirklich bremsen. Ich dachte, Jonas, heute zum Freitag nicht, ansonsten schieße ich dort immer sofort los. Aber ich dachte, heute zum Freitag nicht, lass er einfach machen, weil das auch keinen Sinn hat. Am meisten hat mich erschreckt, dass diese Personen, die selber in diesem Großraumbüro in der Hierarchie ziemlich weit unten sind, am lautesten und heftigsten gegrinst haben und dort sich ausgelassen haben. Endlich haben wir einen, auf den ich auch mitdrücken kann. Versteht ihr das? Endlich habe ich einen, auf den ich auch mit einhacken kann, der nicht normal ist. Und ich habe mir dann bloß gedacht, um Gottes Willen, wo geht unsere Reise hier hin in diesem Land? Ich habe mich gefreut über den jungen Kerl, der dort wirklich diesen Mut hatte, das auch so zu machen. Ne? Finde ich gut. Aber das wird nicht mehr verstanden. Das wird nicht mehr verstanden. Christen müssen immer in Sack und Asche gehen. Ja, es ist immer so, Christ muss immer demütig sein. Ich kenne viele Christen, die sagen, also immer demütig durch Leben, immer krumm laufen. Immer krumm laufen. Als Christ sollst du ja nicht eigenmütig freuen. Gibt es auch so eine Gesinnung. Aber was sollen wir denn haben? Wir sollen das Leben im Vollen. Genau, das ist doch, was Jesus will. Jesus will doch nicht, dass wir immer nur darben, immer nur schlechte Kusche ziehen. Ne? Immer, ich bin Christ, darf mich nicht freuen, ich darf nicht laut lachen. Hallo, hallo, hallo. Der Dieb, schreibt die Bibel, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Das ist der Feind, das ist unser Dieb. Auch in deinen Gedanken. Der kommt nur, um dich zu verwirren, um dich außer Kraft zu setzen, um dich Fragen zu machen. Aber nimm dir doch einfach mal die guten Bibelverse her. Heute fliegt das eine Lied, nicht dein Wort, das letzte Lied. Das ist doch was. Und in aller Ewigkeit wird dieses Wort stehen. Und wir sollen das Leben genießen. Da kannst du auch mal ein bisschen Sahne auf den Kuchen machen als Christ. Das ist keine Sünde. Höchstens für die Waage. Versteht ihr mich? Ich tue das überspitzt sagen. Aber manche, ich habe auch viele, die sagen, also ich kann mich das nicht. Es geht nicht. Ich muss immer. Ich habe mal jemand gefragt, so einfach aus Spaß, Mensch, wie geht's dir denn? Unverdient gut. Ich habe mich echt dann geärgert, dass ich gefragt habe. Weißt du, das ist so aufgesetzt, ne? Unverdient gut. Mir geht's gut. Gott sei Dank geht mir's gut. Versteht ihr mich? Das ist doch. Wir sind doch Menschen, die sich an Gott freuen und nicht. Das ist schon wieder so die Pharisäer-Ecke, ne? Oh, mir geht's gut. Unverdient gut. Ja, mir geht's unverdient gut. Ich will das nicht lächerlich machen, aber wie das manche so rüberbringen. Mann, bleib doch mal sachlich. Da gibt es so eine schöne Jesus-Verfilmung, die ist jetzt erst vor ein paar Jahren rausgekommen, wo dann am Ende von diesem Film Jesus so in der Jeanshose und im Hemd durch die Stadt läuft und dort laufen Kinder auf ihn zu. Das tut mir so gut. Weil in vielen Jesus-Filmen, da ist er immer so schmalschultrig und immer ernst. Wahrlich, ich sage euch, und immer ernst. Und da kommt dann Jesus in unserer Zeit im Jeanshemd und in Hose. Das tut mir so gut. Wir haben auch manchmal ganz verkehrt das Bild von Jesus. Mensch, wisst ihr, was ich meine? Jesus kennt mich durch und durch. Jesus will sich mit meinem Leben freuen. Da will auch mit mir weinen. Und da wird auch mit mir weinen. Er bezeichnet uns als Freunde. Da gehst du mit einem Freund so um, immer ernst. Eine Freundschaft ist doch was, wo man gibt und nimmt, wo man Spaß miteinander hat, wo man sich auch fallen lassen kann. Mein Freund fängt mich auf. Keine Toleranz gegen sündigen Verhalten, also das will ich hier nicht. Jesus ist nicht tolerant gegenüber Sünde. Und es gibt auch keine Allversöhnung, dass irgendwie doch mal alle in den Himmel kommen. Das ist Quatsch. Vor was warnt Jesus am meisten in seinen Predigen? Er warnt am meisten vor Hölle und vor dem Tod. Das müssen wir uns auch wieder sagen. Jesus warnt am meisten davor, dass man, wenn man nicht seine Sünden bereut, wenn man nicht umkehrt, geht man verloren. Für immer. Das ist so. Es gibt nur zwei Wege. Entweder ins Reich der Finsternis oder zu Gott in den Himmel, Paradies. Es gibt dazwischen nichts. Jetzt ist ja gerade wieder dieser Film in den Kinos, ne, von Die Hütte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gab es ja schon mal ein Buch, Die Hütte. Ich habe es auch gelesen. Ich habe mich zwar dann hinterher ein bisschen geärgert, dass ich es gelesen habe. Das ist dann auch so, wo alles so lieb dargestellt wird. Ne? Da wird Gott als etwas kräftigere, dunkelhäutige Frau, ist dort Gott in diesem Buch. Und alles ist lieb und alles ist schön und alles ist... Puh. Wenn doch alle Menschen irgendwie in den Himmel kommen, dann hätte sich doch Jesus das am Kreuz sparen können, oder? Für was hat das Sohn Gottes gelitten? Für was ist das Sohn Gottes an das Kreuz gegangen? Gegen diese Sünde, gegen unsere Verlorensein. Geh nach Hause und sündige nicht mehr. Bleib ganz entspannt. Ich bin der Herr und ich habe die Macht, sagt Jesus. Ich habe die Schlüssel, schreibt die Bibel. Er hat die Schlüssel. Und ohne Schlüssel ist manchmal echt schlimm. Ne? Ich habe die Macht. Ich kann vergeben und ich kann dich reinlassen oder ich kann dich rauslassen. Jetzt kommen wir zu unserem Dritten, der Ärmste, der Armen, unser Gelähmter. Ich frage mich manchmal bei der Geschichte, wurde da überhaupt gefragt? Wurde dieser arme Kerl überhaupt gefragt? Ein Aufsehen, ne? Die schleppen dich dorthin, dann liegst du auf deiner Bahre. Ich weiß nicht, war das schon mal durch, hat das im Krankenhaus hier mit so einem Wagen durch die Gänge schieben. Ich hätte mal am nächsten Mal schon die Decke drüber gezogen, wo ich vor 3 Jahren im Krankenhaus war. Dann liegst du so auf dem Gang in deinem Bett, ja, und dann rennt alles so an dir vorbei. Kennt ihr das? Und du fühlst dich manchmal so richtig wie der letzte Louis. Lass uns ihn so runter. Und dann liegt er hier im Raum. Ich stelle euch mal den Raum hier vor, voll vor. Und dann gibt es ja auch welche, die dann aufstehen. Ja, und was hat er denn? Ja, und dann liegst du so dort, so entblößt und vielleicht auch noch irgendwo entstellt. Und alles klotzt dich an. Wie muss der Kerl sich gefühlt haben? Fast ist es ihm peinlich, wie er so da liegt, oder? Mir war es auch manchmal peinlich, wenn ich dort im Gang auf mein Bett lag, ne? Mit dem Höschen an von der Koloskopie, die da gerade ansteht, hättest du dich am liebsten verstecken wollen. Und so lag dann da, der arme Kerl, alle gucken, gibt es vielleicht auch wieder welche, ne? Wer weiß, was mit dem ist, wer weiß, was er gemacht hat. Was ist das Wichtigste im Leben? Dieser arme Kerl liegt dort und was sagt Jesus zu ihm? Das Wichtigste im Leben kannst du dir nämlich nicht kaufen. Das Wichtigste im Leben kannst du dir auch nicht erbetteln oder stehlen. Das Wichtigste im Leben ist, dass der Herr kommt und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das Wichtigste im Leben, dass du den Satz hörst, deine Sünden sind dir vergeben. Dass du sicher sein kannst, dass alles, was dein Leben schwer macht oder was Last ist oder was Sünde ist, Jesus wegnimmt. Ein für alle Mal. Weg. Weg. Die Bibel schreibt an den tiefsten Tiefen des Meeres. Und der Mensch kann heute noch nicht an den tiefsten Tiefen des Meeres sich aufhalten oder überhaupt einen Durchblick haben. Gar nicht. Mond kriegen wir hin. Ja, vielleicht noch ein paar Satelliten um die Erde kreisen lassen, kriegen wir auch hin. Aber in den tiefsten Tiefen des Meeres hat der Mensch heute noch keinen Durchblick. Fällt mir jetzt gerade ein, ich bin ja so ein bisschen Mensch, der an Haiphobie leidet. Ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich habe ich zu früh diese Filme damals gesehen. Aber Haie ist für mich ein absolutes No-Go. Selbst im Urlaub, wenn wir am Mittelmeer sind, ich sage dann immer zu meiner Frau, achte drauf, dass hinter mir noch welche sind. Also ich will nicht der Letzte sein draußen im Wasser. Ja? Ich kann auch mal tief fressen und ich gehe dann zum Strand, so öfter auch. Ne? Ich las jetzt eine Geschichte, da haben sich so ein Hai, so ein 3-4 Meter langes Haiweibchen mit einem Sender vom Sender ran und wollten diesen Zug von diesem Haiweibchen durch die Welt erforschen. Dann haben sie auf einmal an einem Tag gesehen, wie dieser Pfeilsender ungeheuer schnell in eine ungeheure Tiefe abtaucht. Die Umgebungstemperatur von diesem Sender schlagartig auf 37 Grad gestiegen ist. Und kurze Zeit darauf später haben sie dann diesen Sender irgendwo gefunden am Strand. Jetzt fragt sich die Menschheit, welches Tier hat diesen 4 Meter oder 3 Meter langen weißen Hai gefressen und ist so schnell in so eine Tiefe abgetaucht. Da habe ich bloß bei mir gedacht, als ich das gelesen habe, in den tiefsten Tiefen des Meeres, dort zieht keiner durch, dort wird auch niemand was finden, dort schmeißt er meine Sünden hin. Da kriegt die keiner mehr hoch. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Das ist wirklich weg. Das ist weg. Was du bekennst vor dem Herrn, das ist vergeben. Ich weiß nicht, wer den Film kennt. Ich komme nochmal mit dem Film. Hier, da heißt Bruce Allmächtig, wer den schon mal gesehen hat. Wo dieser Mann Gott trifft. Da gibt es dann bei der einen Episode ist so ein kleiner Schrank am Rand mit so 4 Kästen. Und dann sagt Gott, da sind deine Karteikarten drin. Von den Dingen im Leben, die du falsch gemacht hast. Und er freut sich so, ne? So ein kleiner Schrank. Können ja nicht viel sein. Jetzt zieht er die Schublade raus. Das ist so eine riesengroße Fabrikhalle. Und dann schießt die Schublade raus und schießt und schießt. Und da hängt vorne dran, also das sind mindestens 50 Meter, was diese Schublade dort aufgeht. Und alles Karteikarten. Es ist herrlich, dieses Bild. Ne? Wo wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, was wir alles so mit Worten, mit Taten, mit Tun, mit Gedanken auf uns laden. Jetzt brauchst du aber keine Angst zu haben. Mensch, der Jonas hat gesagt, wir haben so viel. Wie soll ich das überhaupt wissen? Auch da muss ich dir wieder sagen, entspann dich. Wenn es etwas gibt, was noch nicht am Licht ist oder was nicht vergeben ist, dann wird es Gott dir sagen. Da kannst du sicher sein. Da kannst du wirklich sicher sein. Da brauchst du dich auch nicht zu knechten. Du brauchst auch nicht zu grasen. Es gibt auch so Christen, die grasen jahrelang in ihrer Vergangenheit rum. Da könnte noch was sein. Da ist noch was. Da muss ich noch was. Entspann dich. Gott ist da ganz entspannt. Er wird es dir sagen. Es wird dir einfallen. Und du wirst in dem Moment wissen, ja, genau. Tag, Stunde, Zeit, ich weiß es genau. Und dann bringst du das ans Licht und damit ist gut. Ewiges Leben ist das Resultat davon. Ewiges Leben, auch so ein Begriff, ne, der so oft verwendet wird. Was heißt denn ewiges Leben? Ich habe ja so einen Mann mit 13, da kommen dann schon Fragen jetzt manchmal, ne, wie soll denn das sein, ewig Leben, Vater? Wie geht denn das? Sind wir da wieder klein? Werden wir da groß? Werden wir da alt? Du kommst manchmal gar nicht nach, hast du eine beantwortet, stehen 4 neue Fragen auf. Also das ist, wie das sein wird, wie wird das sein? Kann ich euch noch nicht genau sagen, weil ich habe es auch noch nicht erlebt. Aber die Bibel schreibt, es wird fantastisch sein. Es wird herrlich sein. Es gibt kein Schreien, kein Geschrei, es gibt kein Leid, es gibt keine Krankheit. Das ist doch einmal schon mal, die 4 Punkte ist doch schon mal genial, wenn es das nicht mal gibt. Und da möchte ich hin. Mit aller Kraft. Ich möchte nichts anderes. Deshalb tun wir uns das an, oder? Wir können doch das mal sagen. Ich möchte doch mal, wenn ich hier von diesem Planeten abgehe, in den Himmel gehen. Oder? Sag mir doch nicht so, Jonas. Kannst doch nicht so sagen. Na klar. Was schreibt denn die Bibel? Was kriegen wir? Wir kriegen einen Lohn. Unser Lohn. Unsere Krone. Oder sehe ich das falsch? Genau so ist das. Und das Sünde... Sold oder Lohn ist der Tod. Und da führt nichts dran vorbei. Und da können Sie heutzutage noch so die Theologie ausweiten bis zum Erbrechen. Es führt an Gottes Wort nichts vorbei. Es führt nichts vorbei. Kein Wohlstandsevangelium, Vorsicht. Auch, es gibt ja auch so das Wohlstandsevangelium. Ne? Habe ich jetzt mal einen Bericht gelesen. Brasilien ist das sehr stark. Ne? Dass dann sogar gesagt wird, also wenn du nicht richtig glaubst, kein Wunder, dass du so arm bist, dann musst du mit deinem Glauben was nicht stimmen. Hallo, Vorsicht, ganz gefährlich. Ja, es gibt ein Wohlstandsevangelium, dass wenn ich immer von diesem Planet gehe, dass es mir wohl geht. Aber wie kannst du so ein Wohlstandsevangelium den Christen verkaufen, die im Knast sitzen? In Nordkorea, machen die was falsch? Nee. Das Wichtigste im Leben ist, deine Sünden sind dir vergeben. Und da kann ich mich doch zurücklehnen in meinen Lehnschirm hier und meinen Stuhl und kann mich einfach entspannen. Es ist mir vergeben. Es ist dir vergeben. Gottes Kind sein. Ich bin ein Gotteskind. Nichts. Die Bibel schreibt, ich habe euch in meine Hände gezeichnet. Also dort, eigentlich habe ich mir in der Schule auch manchmal was in die Hände gezeichnet. Ja, ich schmunzel, haben einige gemacht, ne? Aber das ist vor Augen, das sehe ich, das geht nicht weg. Und wenn der Edding richtig gut ist, hält das ziemlich, ziemlich lange. Ich habe euch in meine Hände gezeichnet. Nichts kann euch aus meinen Händen reißen. Ist das nicht schön? Ich habe letztens gepredigt und habe gesagt, es reicht, wenn du an diesen Sohn Gottes glaubst. Schreibt ja auch die Bibel. Wer glaubt, wird selig sein. Es reicht. Oha. Da kam nach dem Gottesdienst auch einer und sagte zu mir, Jonas, das kannst du nicht sagen. Der Teufel glaubt auch an Jesus und kommt nicht in den Himmel. Ich habe erst mal kurz überlegt und auf der Einfahrt ist mir dann eingefallen, eigentlich hätte ich ihn sagen müssen, nee, der Teufel glaubt nicht an Jesus, braucht er ja gar nicht, der weiß, dass es ihn gibt. Aber wir müssen dran glauben. Ich habe ihn noch nie gesehen. Hast du ihn schon mal gesehen? Aber ich glaube fest dran, mit allem, was mein Innerstes ausmacht, glaube ich an diesen Sohn Gottes, dass er lebt. Und dass er wiederkommen wird. Da glaube ich dran. Mit allem, was hier vor eurer rumhupft. Ich glaube da dran. Und ich bitte Gott, dass er mir die Kraft gibt, dass ich das mein ganzes Leben lang kann. Und euch auch, oder? Denn das ist kein Selbstläufer. Das Leben kann harte Wunden schlagen. Das Leben kann tiefe Wunden schlagen. Das Leben kann sogar dafür sorgen, dass du vor Grimm und Zorn von diesem Gott wegläufst, weil du nicht klarkommst damit. Und davor soll der Herr mich bewahren und euch. Bis, schreibt die Bibel, bis ihr grau werdet, bis ihr grau seid, trage ich euch durch. Das ist doch herrlich. Das ist doch herrlich. Gibt es eine schöne Geschichte von Wilhelm Busch, der dort einen Bergmann besucht, der unter Tage einen Felsbrocken in den Rücken gekriegt hat und querschnittsgelähmt ist. Kennt ihr diese Geschichte? Und der Busch besucht ihn und beim ersten Besuch dort, dann bricht dieser ganze Zorn von diesem Bergmann und der Bergmanner ist eine wirklich harte Männer, der flucht dort über diesen Pastor und aber seine Freunde schleppen den immer wieder zur Bibelstunde. Und der Pastor Busch schreibt, jedes Mal, wenn er da vorne saß, sein Rollstuhl das Gesicht bitter, hasserfüllt. Aber er konnte sich wahrscheinlich nicht wehren, die christlichen Bergleiter haben ihn einfach mitgeschleppt. Und je länger er kam, Woche für Woche, desto entspannter wurde das Gesicht. Desto freundlicher wurde das Gesicht. Und da wurde dann schließlich Christ. Ich weiß nicht mehr, wie lange es gedauert hat, aber es war eine lange Zeit. Und kurz vor seinem Tod besucht ihn dieser Pastor Busch noch einmal. Und dann sagt dieser Amsel, so hieß dieser Bergmann, ich bin Gott dankbar, dass er mir die Wirbelsäule gebrochen hat. Erschreckt der Busch und sagt, Mensch, wie kannst du denn sowas sagen? Und da sagt er, ich war mit meinem Körper, mit meinen Füßen unterwegs Richtung Hölle. Ich habe alles verflucht. Und Gott sei Dank hat mir Gott das Rückgrat gebrochen. Denn ich kann jetzt gelähmt in die Ewigkeit ziehen. Das hat dieser Mann erkannt. Ich wäre gesund in die Hölle gelaufen. Und jetzt gehe ich in die Ewigkeit. Manchmal muss Gott wirklich hart eingreifen. Das ist für mich ein Bild, wie Menschen sich verändern, wie Menschen auch Dinge annehmen können. Das schafft nur der Glaube. Das schafft nur der Glaube an Jesus Christus. An diesen wahren Herrn. Da geht es nämlich nicht immer geradeaus. Ne? Wir hüpfen nicht von rosa Wölkchen zu rosa Wölkchen. Das ist es nicht. Manchmal sind da auch richtige Gewitterwolken dabei. Unwetter. Aber er trägt uns durch. Immer und immer und immer. Ich schlage einen in diese Hand und sage, Herr, führe du mich. Da gibt es so ein uraltes Lied, ne? So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Und wenn ich dann unsere Gemeinde sehe in Lauder, mir wird das wirklich mal schwerfallen, wenn wir da wegziehen. Ich bin ja nun von klein auf in dieser Gemeinde gegangen. Ja. Das war für uns Jungs immer, wenn sie so Lieder hatten, so, und die alten Omis haben dann die Handtaschen hoch und dann gingen die Handtücher raus, ne, und die Taschentücher, die dort wirklich die Kriege erlebt haben, ne, die Nachkriegszeit, ne, und die dann dort gesungen haben, so nimm denn meine Hände. Und ich sehe die alle, ich weiß genau, wo die überall saßen, die Omis. Ne? Die waren so, manche haben so eine Liebe ausgestrahlt. Die sind zu Hause. Das ist doch das, wo wir hingehen. Die sind zu Hause. Ewigkeit. Meine Hoffnung ist, dass Jesus wirklich bald kommt. Manchmal sage ich wirklich, ach Herr, mach doch diesen Spuk ein Ende. Aber es ist noch nicht so weit. Wir haben noch zu tun, wir fahren noch umher, wir erzählen von Gott, wir reden von unserem Herrn. Das ist das, was wir haben. Gold und Silber haben wir nicht, sagt Petrus, ne, aber was wir haben, das geben wir euch. Und wir schweigen nicht. Auch wenn wir immer weniger werden, aber das ist egal. Ich schweige nicht, ich erzähle von Jesus, wo es immer geht. Das wünsche ich euch auch, die Kraft in eurem Glauben, dass ihr euch nicht ins Boxhorn jagen lasst, sage ich mal, sondern dass ihr euch immer an diesen Herrn aufrichtet. Denn es ist dir alles vergeben. Du gehst an meiner Hand. Es ist doch herrlich. Es ist doch herrlich, dass dieser Glaube einen Lohn mit sich bringt. Und die Bibel schreibt, ich sehe eine riesen Menschenmenge. Alle angetan mit weißen Kleidern, Palmwedel in der Hand. Stellt euch das mal vor, mir wird es gleich heiß und kalt hier oben. Dort werden wir einmal sein. Bei dieser Veranstaltung, sage ich mal, da werden wir einmal sein und da hast du nichts mehr, was dich schwer macht. Sondern da ist einfach nur noch Freude, dass du zu Hause bist. Halleluja. Dort möchte ich hin. Amen.